Okay, dann warten wir mal ab. Also, vor dem Gottesdienst hat mich jemand angesprochen. Peter, die Sachen hattest du vor 2 Wochen doch auch schon da stehen. Hältst du heute dieselbe Predigt? Ich habe ganz erschrocken gesagt. Also ich will heute nicht die Predigt von vor 2 Wochen halten. Obwohl ich schon mal die Geschichte gehört habe von einem Pastor. Der hat es wirklich gemacht. Der hat gepredigt. Eine Woche später hat er genau das gleiche wieder gepredigt. Die Gemeinde war amüsiert. Ja. Beim 3. Mal haben sie sich schon Gedanken gemacht. Und beim 4. Mal ist dann doch schon mal jemand vorgegangen und hat gefragt, hey Pastor, merkst du eigentlich, dass du immer dieselbe Predigt predigst? Und er hat gesagt, ja, klar merke ich das. Aber solange ihr das noch nicht umgesetzt habt, was ich gepredigt habe, werde ich immer dasselbe predigen. Ist nachdenkenswert. Sollte man mal drüber nachdenken. Okay, ich möchte mit euch heute einen Schritt weitergehen. Und zwar Verse aus dem 1. Johannesbrief lesen. Johannes, das war ja ein Experte der Liebe. Habt ihr das schon mal gewusst? Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Vielleicht, weil er beim Essen an Jesu Brust gelegen hat. Könnte sein. Vielleicht aber auch, weil er einer der 3 Vertrauten von Jesus gewesen ist. Johannes, Jakobus und Petrus. Die waren bei bestimmten Anlässen dabei, wo sonst keiner der anderen Jünger dabei war. Zum Beispiel auf dem Verklärungsberg. Da, wo ja den 3 Mose begegnet ist und Elia noch begegnet ist. Oder auch bei der Auferstehung der Tochter des Synagogenvorstehers. Da waren auch nur die 3 Jünger dabei. Oder in der größten Anfechtungsstunde Jesu im Garten Gethsemane. Da war Johannes dabei gewesen. Und Liebe ist für Johannes ein ganz zentraler Begriff. Ich habe da mal nachgeschaut. Da gibt es verschiedene Liebesbegriffe und ich habe mal geschaut, wie oft kommt es denn bei Johannes vor. Das Verb lieben. Was denkt ihr, wie oft es vorkommt im Johannesevangelium? 34 Mal. In den Johannesbriefen 23 Mal. Das Wort Liebe kommt 7 Mal vor. Wenn man das vergleicht zu den anderen Evangelien, Matthäus kommt es nur 1 Mal vor, Lukas nur 1 Mal, bei Markus überhaupt nicht. In den Johannesbriefen kommt Liebe 20 Mal vor. Das Wort Liebhaben 8 Mal, das kommt im Johannesevangelium. In den anderen Evangelien überhaupt nicht. Der Begriff Geliebte, Geliebter, kommt 9 Mal in den Johannesbriefen. Also ich denke, Johannes versteht was von Liebe. Vorletzte Woche haben wir ja etwas von der frischen Liebe gehört. Letzte Woche dann über den Heiligen Geist, hat ja auch was mit Liebe zu tun. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch wen oder was? Den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Und diesen Sonntag wollen wir darüber sprechen, was wir denn mit der Liebe machen, die wir empfangen haben. Wir sehnen uns doch alle nach echter Liebe. Und, also ich spreche jetzt mal für meine Person, ich kann von Liebe gar nicht genug bekommen. Und wir haben vor 2 Wochen festgestellt, man kann nur Liebe weitergeben, wenn wir auch Liebe empfangen haben. Der Mensch, der keine Liebe empfängt, kann auch keine Liebe weitergeben. Das ist zunächst mal richtig. Aber was ist, wenn wir diese Liebe empfangen, aber egoistischerweise nur für uns behalten? Das geht als Christ ja auch irgendwie nicht, oder? Brauchen wir ganz schnell 3 Personen. Es passiert nichts, ihr müsst nicht groß was machen. Ich kann nicht sagen. 3 Personen, einfach ganz schnell. So, ganz einfache Geschichte. Ja? Er ist der Adressat. Und er möchte gerne den Empfänger mal bitten, was macht er? Ja. So, er benutzt einen Bote und geht weiter. Ja, bitte, bitte. Und Empfänger. Und der Empfänger steht an der Haustür und freut sich. Wow! Weil ich mich freut. Er so ein in irgendwie von einer Person, dass er mal die Kapitel hat. So. Der hat so ein Bote. Das ist überhaupt das 2 Wochen nicht. Heute ist das. Und der Christ, das ist das Bild, Ich bringe heute eine ganz einfache Botschaft. Ich hoffe, dass es trotzdem euer Herz erreicht. Und deshalb fordert uns der Liebesexperte Johannes auf, in 1. Johannes 4, ich fange mal mit dem ersten Vers an, Vers 7, da heißt es ganz lapidar: Geliebte, lasst uns einander lieben. Ganz einfach. Geliebte, Geliebter. Wenn ich das höre, dann muss ich zuerst mal an Sonntagabend Filme denken, Rosamunde Pilcher, romantische Liebesgeschichten. Tatort nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du liiert, verlobt, verheiratet und du hörst es von deinem Partner. Ach, Geliebte, Geliebte, was macht denn das mit euch? Ich bin geliebt. Das ist die Basis von allem. Der Ausgangspunkt von all unserem Denken und Handeln. Und es sagt ja nicht irgendwer. Es macht ja auch einen Unterschied, wer das sagt, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal festgestellt habt. Da kommt zwei Personen. Die eine Person sagt die gleiche Information wie die andere Person. Bloß von der anderen Person, boah, das trifft einen irgendwie ganz anders. Habt ihr das schon mal festgestellt? Es kommt drauf an, wer was sagt. Ich wollte jetzt ein Beispiel von meiner Frau bringen, aber ich habe das nicht abgesprochen. Das ist so intim, das darf ich leider nicht erzählen. Aber das war auch so eine Situation, ja, wo ein guter Freund, ein guter Bruder einen Satz gesagt hat und es hat voll ihr Herz gezogen. Und ich bin mir sicher, sie hat es woanders schon auch ganz oft gehört. Es kommt immer drauf an, wer was sagt. Und Gott ist mehr als dieser lieber Bruder. Er ist viel glaubwürdiger. Er ist 100% echt und dieser Gott sagt zu dir: Du bist mein Geliebter, du bist meine Geliebte. Und das ist die Basis von allem. Und ich denke, das können wir gar nicht oft genug hören. Wenn das nicht klar ist und nicht tief in unserem Herzen verankert ist, wird alles, was darauf folgt, sinnlos sein. Geliebte, lasst uns einander lieben. Warum sollen wir denn lieben? Ich gehe einen Schritt weiter. Vers 7 und Vers 8. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Der Ursprung aller Liebe ist Gott. Die Liebe kommt von Gott, heißt es hier. Die Liebe ist das überragendste Merkmal Gottes. Gott ist die Liebe selbst. Und die Liebe braucht ein Gegenüber, oder? Ansonsten wäre das ja total absurd. Die Liebe, die muss irgendwo hin. Und ich vermute, dass das der Grund war, warum Gott überhaupt den Menschen geschaffen hat. Er konnte gar nicht anders, weil er so voller Liebe war. Es geht weiter. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Die Voraussetzung für die Liebe Gottes ist die Erkenntnis. Und damit ist nicht allein die verstandesmäßige Erkenntnis gemeint. Erkennen nach biblischem Maßstab geht noch viel weiter. Ich zitiere jetzt etwas, das kriege ich nicht so hin. Das Besondere und besonders Johannes machte dieses Erkennen zum beherrschenden Ausdruck für die innerste gegenseitige Verbundenheit des Vaters und des Sohnes und der Seinen zu ihm und untereinander. Adam erkannte Eva. Adam erkannte Eva. Dieses Verb steht für die innigste Verbundenheit zwischen Mann und Frau im Alten Testament. Danach haben sie ein Kind gekriegt. Also war schon ziemlich intim. Nichts drückt eine intimere Nähe aus zwischen zwei Personen. Und die Frage an uns ist, wie pflegen wir denn diese intime Beziehung zu diesem himmlischen Vater? Und gerade Johannes betont immer wieder, dass wir in Gott bleiben und Gott in uns und wir in Gott. Woran können wir denn überhaupt die Liebe Gottes erkennen? Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Und in diesem Vers kommen für mich drei Liebesbezeugungen heraus. Einmal dieser Gott, dieser Allmächtige, der das Weltall und alles geschaffen hat, hat sich den Menschen offenbart. Den Menschen, der es eigentlich überhaupt nicht verdient. Der Mensch kann von sich aus überhaupt keine Gotteserkenntnis haben. Auch wenn er versucht, durch Meditation oder irgendwelche Rituale zur Gotteserkenntnis zu kommen, er wird es nicht schaffen. Es bleibt alleine Gott überlassen, ob er sich erkennen gibt oder nicht. Aber das hat er ein für alle Mal getan, indem er seinen Sohn gesandt hat. Und der zweite Liebesbeweis, er sandte seinen eingeborenen Sohn, oder lasst mich das anders sagen, seinen einzigen Sohn. Wo die Moni hier das Herz hier aufgehängt hat, habe ich gedacht, was ist das? Ein bisschen komisch und kitschig. Aber ich glaube, das trifft es trotzdem. Gott, der Vater, hat sich sein Herz, sein Allerliebstes herausgerissen, hat es auf die Erde gesendet und dort wurde das Kreuz. Wenn das kein Liebesbeweis ist, dann weiß ich auch nicht. Der dritte Liebesbeweis. Gott möchte, dass wir nicht zugrunde gehen. Er lässt uns nicht in unserem Schmodder sitzen. Er lässt uns nicht in dem sitzen, was wir verbockt haben. Er möchte, dass wir leben. Er möchte nicht, dass wir in den Tod gehen. Jesus ging für uns in den Tod. Wir dürfen leben. Vers 10. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Er hat uns zuerst erwählt, nicht wir ihn. Er hat uns zuerst geliebt, als wir noch Sünder waren. Nicht wir ihn. Er hat zuerst alles gegeben und nicht wir ihn. Johannes schreibt weiter im Vers 11, Geliebte, schon wieder dieses Geliebte. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Was ist mit dieser Liebe gemeint? Jeder versteht ja unter Liebe irgendwie etwas anderes. Ich habe ein Buch gelesen von Bernd Sibico, da geht es um die, ich weiß jetzt genau den Titel jetzt nicht mehr, sexuelle Tragödie der Jugend in Deutschland so ungefähr. Wenn du da liest, was die Jugend in bestimmten sozialen Kreisen unter Liebe verstehen, dann ist es total schlecht. Und auf der anderen Seite eine Mutter Teresa irgendwo in Kalkutta, die hat ein ganz anderes Liebesbild. Was versteht man denn unter Liebe? Ich liebe Jazz, ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte, was gibt's noch, was liebst du? Ich liebe die Frühlingssonne, ich liebe meine Kinder, meine Frau, ich liebe Fußball, genau. Aber was versteht man unter der Liebe, von der hier die Rede ist? Platon hat ja mal versucht, die Liebe aufzudröseln und er hat drei verschiedene Bereiche gefunden. Das einmal ist Eros. Das bezeichnet die sinnliche Liebe. Das Wort Erotik kommt davon, finden wir jetzt so nicht in der Bibel, obwohl Erotik auch in der Bibel vorkommt. Man lese da nur Hohelied der Liebe. Ja, ist so. Diese Form der Liebe ist hier nicht gemeint. Und dann gibt es noch Philia. Das bezeichnet die Freundesliebe. Ein Kennzeichen dieser Freundesliebe ist die Gegenseitigkeit. Das gegenseitige Anerkennen, das gegenseitige Verstehen. Eine herzliche Verbundenheit. Zum Beispiel Eltern und Kinder haben so eine Philia-Liebe. Aber auch diese Liebe ist hier nicht gemeint. Die Liebe, um die es hier geht, geht noch viel weiter. Und es ist die sogenannte Agape-Liebe. Und wenn wir hier in unserem Text was von Liebe hören, dann steht dieser Begriff Agape. Und diese Liebe bezeichnet die selbstlose und fördernde Liebe, die das Wohl des anderen im Blick hat. Die Nächstenliebe fällt darunter. Sie hat eine ganz große Bedeutung im Neuen Testament. Und diese Agape-Liebe ist die Liebe, die am tiefsten geht
und die auch am meisten etwas kostet.
Und wenn wir Jesus anschauen, Jesus hat diese Agape-Liebe radikal gelebt. Jesus war ein Kind seines himmlischen Vaters. Oder? Und wenn er das Kind des himmlischen Vaters ist, dann hat er auch seine Gene mitbekommen. Oder? Seine Liebesgene. Die Liebesgene des Vaters waren in Jesus Christus. Was hast du denn für Gene mitbekommen?
Ich denke dann zuerst an die Krampfadern meiner Mutter.
Ich habe auch noch so ein bisschen Jähzorn von meinem Papa mitgekriegt.
Stopp.
Aua, nix. Nein, das sind nicht unsere wahren Gene. Was sind unsere wahren Gene? Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann bist du auch ein Kind des himmlischen Vaters. Und du hast seine Gene mitbekommen. Und ich finde, Johannes baut hier eine interessante Argumentationskette auf. Im Kapitel 5 des ersten Johannesbriefes, Vers 1 steht, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Glauben wir das? Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Zweiter Vers. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, Gott. Wir sind aus Gott geboren. Jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Das Kind. Das heißt, alle Kinder Gottes lieben wir auch. Oder sollen wir auch lieben. Und wenn wir so in die Bibel reinschauen, und das ist hier nicht die einzige Stelle, die dafür spricht, die Liebe zu Gott ist immer untrennbar vereinigt mit der Liebe zum Nächsten, zum Menschen. Und deswegen kann Johannes auch dann in Vers 20 so einen ganz krassen Spruch loslassen, wenn er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Schon hart. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat.
Argument, was ziemlich stichhaltig und überzeugend ist.
Naja, du sagst jetzt, naja, der besondere Bruder, der jetzt da vor mir sitzt, oder die etwas andersartige Schwester neben mir, naja, ich mag sie zwar nicht so, aber naja, und so richtig Interesse habe ich auch nicht, aber hassen tue ich die nicht. Oder die nicht.
Rücklehnen.
Lass uns das Wort, was hier verwendet wird, doch mal näher betrachten. Im Griechischen heißt dieses Wort Miseo. Man vermutet, dass da auch was mit Misere zu tun hat. Und dieses Miseo, es sind nicht nur diese extremen negativen Emotionen, die vielleicht ihr mit Hassen verbinden, ja, sondern es kann genauso übersetzt werden mit nicht lieben oder nicht wollen.
Jetzt kannst du aus deiner entspannten Haltung wieder rauskommen.
Denn das ist doch was, ja, dann würde ich sagen, okay, da kann ich mich eher wiederfinden. Ich sage so, ey, das setzt mich aber jetzt total unter Druck. Ist die Liebe nicht was Freiwilliges? Und wenn ich mich gar nicht liebevoll fühle, wenn ich irgendeine Liebestat tue, betrüge ich mich gar nicht selber? Ich glaube, dass wir uns so von der romantischen Liebesvorstellung mal wegkommen müssen. Ich habe extra nachgeguckt, was war denn die Romantik? Romantik war Ende des 18. Jahrhunderts und noch ein paar Jährchen dann drauf. Ja. Und ein großes Merkmal dieser Epoche war, und deswegen komme ich da drauf, sie lehnte die Wirklichkeit ab. Ja. Und wenn ich dann 2000 Jahre zurückdenke, dann sehe ich auch, hey, Gott hat vor 2000 Jahren nicht romantisch geliebt. Er war sehr wirklichkeitsbezogen. Das Blut, was da geflossen ist, das war wirklich, das war echt. Die Schläge, die da Jesus erhalten hat, die haben wirklich wehgetan. Den Sohn, den er vom Himmel geschickt hat, das war ein realer Sohn. Geliebte, lasst uns einander lieben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn dieser Anspruch auf uns zukommt, dann ist auch Liebe möglich, so wie Gott es meint. Sonst würde es Jesus auch nicht von uns verlangen. Wir sind so reich beschenkt. Wir müssen nicht aus diesen Liebeskonserven leben, sondern Gott schenkt uns täglich seine Liebe neu. Und Gott spricht hier durch Johannes. Ich finde es auch toll, wie Johannes in der Bibel genannt wird. Das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Finde ich interessant. Und ich habe jetzt noch ein kleines anschauliches Beispiel. Also, wir müssen nicht aus der Konserve leben. Wir dürfen die Liebe uns täglich frisch und neu holen. Aber was passiert, wenn wir diese Liebe nicht weitergeben? Will jemand mal probieren? Lasst uns die Liebe nicht vergammeln lassen. Die Liebe, die wir empfangen haben, weiterzugeben. Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns Boten, Kuriere der Liebe sein. Und nicht nur die Liebe für uns selber nehmen. Und alle, die aus Gott geboren sind, alle, die seine Kinder sind, haben auch Gottes Liebesgene in sich. Und es steht eine ganz große Verheißung dahinter, wenn wir einander lieben, und das lesen wir im letzten Vers, in Vers 12. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. A.W. Tozer, der hat gelebt 1897 bis 1963, er war evangelischer Pastor in Amerika, Evangelist und Autor, und er hat einen Spruch gesagt, den möchte ich euch mal zitieren. Wenn du geistlich wachsen willst, dann musst du lieben, was Gott liebt, und hassen, was Gott hasst. Wenn du geistlich wachsen willst, dann musst du lieben, was Gott liebt, und hassen, was Gott hasst. Geliebte, lasst uns einander lieben. Wie? Das bleibt ihr belassen. Seid alle kreative Menschen. Aber Liebe macht, glaube ich, kreativ. Und ich liebe euch jetzt auch ein bisschen.